zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich darf heute begrüßen Katja. Katja ist 24 Jahre alt, Hebamme. Und sie hat uns mal heute ihre ganz persönlichen Herausforderungen mitgebracht, über die wir heute sprechen werden. Und mit dabei ist heute wieder Christian. Schön, dass du dabei bist, Christian.
Hallo, Lars.
Und hallo, Katja.
Ich freue mich sehr, vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist. Heute mal in einem ganz anderen Setting. Wir sitzen hier heute in München, auch in einem sehr schönen Raum, muss man sagen. Wir haben ein tolles Hotel, wo wir heute mal aufnehmen. Ja, Katja, du kommst hier aus München und wir wollen heute mal bei dir darüber sprechen. Da sind wir auch bei dir wieder bei dem Thema, warum es schwer ist, Grenzen zu setzen. Wir hatten ja auch schon ein Vorgespräch. Ich sag mal, du bist in einem sozialen Beruf. Viele Menschen in sozialen Berufen kümmern sich aufopfernd um andere und vergessen sich selbst dabei. Und deswegen sprechen wir heute einfach mal mit dir über ja, Selbstwert, über Depression und vor allen Dingen aber auch den Mut, sich selbst mal wieder wichtiger zu nehmen. Ja, wir gehen das Ganze mal durch. Du bist seit deinem 15. Lebensjahr in therapeutischer Behandlung, hast du mir erzählt. Bist in diese Behandlung reingegangen wegen einer Essstörung zu dem Zeitpunkt und daraus resultierten dann letztendlich auch andere Herausforderungen, die du festgestellt hast, oder?
Ja, genau. Also ich habe mich um meinen ersten Therapieplatz mit 15 auch selber gekümmert, weil ich das Gefühl hatte, ich komme so nicht mehr so richtig zurecht mit, ich sage jetzt mal, kleinen und größeren Problemen in meinem Leben und habe das für mich ganz alleine in die Hand genommen, auch ohne das meinen Eltern zu sagen. Aber das ging natürlich nicht ohne dies elterliche Einverständnis. Und ich glaube, das war aber auch ja für die ganze Familie dann auch so ein Mitkriegen, da ist was los bei mir, was vielleicht auch nicht ganz so normal ist oder wo es nicht so normal läuft.
Wie haben deine Eltern damals reagiert?
Schlecht.
Ah, okay.
Also ganz witzig, meine Mama hat, da muss ich dazu sagen, die hat nicht geschnüffelt oder sowas, die hat einfach nur, ich hatte so einen Papierstapel, wo unter anderem das Anmeldungsformular für diese Therapie lag und sie hat das einfach in meinem Zimmer gefunden und war dann erstmal ein bisschen, nicht sauer, aber ja, total geschockt einfach, weil sie dachte, wow, hier passiert was bei meinem Kind und ich kriege gar nicht so richtig mit, dass das gerade so ein Thema ist. Und dann haben sie sich schon auch an der Therapie beteiligt, also waren dann auch immer mal Stunden, wo nur meine Eltern bei der damaligen Therapeutin waren, aber es hat erstmal ein bisschen gedauert, bis das gut angekommen ist.
Mhm. Da interessiert mich mal, Christian, hast du das schon des Öfteren mal gehabt, dass Minderjährige sich melden und einen Therapieplatz wollen? Oder wie geht man da als, ich sag mal, Facharzt mit um?
Ja, ich bin ja per se Erwachsenenpsychotherapeut. Insofern ist es für mich ungewöhnlich, dass jemand bei mir sich meldet, der jugendlich ist. Wenn es so wäre, würde ich da auf die Jugend- und Kinderpsychotherapeuten verweisen. Ich habe ab und an schon auch Patientinnen gehabt, die schon früher Therapie erfahren waren durch Kinder- und Jugendpsychiatrische Psychotherapie. So wie das die Katja beschreibt, dass sie aus so einer sehr, sehr hohen Eigenverantwortung von sich aus die Initiative bringt, so habe ich das zumindest persönlich noch nicht erfahren. Das ist für mich was Besonderes, was ich gerade gehört habe.
Mhm. Wie ist es denn dann bei dir gelaufen, Katja, dass du, oder wie hast du deine Eltern überzeugt? Konntest du sie überzeugen? Scheinbar ja schon, wenn du seitdem die Therapie auch machst. Was hat es für dich an Herausforderungen gebracht?
Also ich musste sie in dem Sinne nicht überzeugen, weil sie haben als so dieser erste Überraschungsmoment, da ist was, was wir gar nicht so im Kopf hatten, als das, was so ein bisschen gesagt war, dann musste ich sie natürlich nicht überzeugen. Dann haben sie das natürlich auch total unterstützt, aber es war trotzdem dann auch ab dann so eine sehr eigenverantwortliche Sache, wann ich und wie ich das dann gehandelt habe.
Wie du das unterbekommst in deinem
Alltag.
Gehen wir mal rein ins Thema, vor allen Dingen in das Thema Selbstwert. Wenn du heute auf dich schaust, was bedeutet letztendlich Selbstwert für dich ganz persönlich? Wenn du jetzt auch mal vielleicht rückblickend auf die junge Katja schaust, die damals angefangen hat mit der Therapie, bis heute hin sogar?
Also als du gerade gesagt hast, auf die junge Katja schauen, habe ich erstmal primär an sogar das davor gedacht, weil es interessant, ich war vor der Jugend und vor der Pubertät eigentlich ein sehr selbstbewusstes Kind und ich hatte nie irgendwie Probleme damit, auf Leute zuzugehen und zu sprechen und Sachen zu machen. Und das hat sich dann so ein bisschen gewandelt und ich denke, das hatte schon auch ein bisschen mit dem Selbstwertverlust in dem Sinne zu tun, der dann auch einfach mit dem Jugendalter kam und dass ich dann einfach plötzlich an mir gezweifelt habe so und mich gefragt habe, wo kommt mein Wert als Mensch oder als Teil meiner Familie, als Teil irgendwie der Gesellschaft, wo kommt der her und wovon hängt der ab? Und dann einfach auch schnell das Gefühl hatte, selbst Wert oder eine Wertigkeit in Familie, in Gesellschaft muss man sich irgendwie verdienen und erarbeiten. Und es ist immer an eigentlich an Leistung geknüpft.
Mhm. Christian, wie entwickelt sich so dieses Gefühl?
Also was Katja beschreibt, ist sehr typisch und wir Psychotherapeuten suchen ja auch gerne in der Biografie, da sind in der Regel auch die Wurzeln. Meistens ist es so, das geht so los, dass ich als Kind irgendwie zu wenig von meiner Umgebung, primär natürlich die Familie, die Eltern, wahrgenommen werde. Warum ist es heutzutage so? Viel Stress, viel Beruf, viel Todos in der Familie und ich merke dann irgendwo, anders wie vielleicht in einem afrikanischen Dorf, ich bin zu viel, ich belaste, ich bin drüber und ich wäre eigentlich nicht mehr so gespiegelt, schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt mit deinen Ecken und Kanten, sondern eigentlich wird vor allem gefördert, gut, dass du gut in der Schule bist, gut, dass du gut funktioniert, gut, dass du durchkommst. Und über dieses frühe Muster kommt dann die Erfahrung, ich werde nur wertgeschätzt, ich bin nur etwas wert, so wie das die Katja sagt, wenn ich auch etwas leiste.
Mhm.
Und letztendlich geht es nicht mehr darum, es geht um mich, es geht um das, ich bin auch was wert, weil ich mit in Verbindung mit jemandem bin, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Das verändert sich über die Zeit und das ist so in unseren Theorien eine der ganz, ganz tiefen Ursachen.
Was war so der richtig ausschlaggebende Moment bei dir, wo du gesagt hast, ah, jetzt merke ich, da kippt was?
Kann ich nicht mehr so genau sagen. Mhm. Also was ich noch sehr in Erinnerung habe oder besser, woran ich merke, dass das so ein Punkt in meinem Leben war, ich an diese Phasen, wo das begonnen hat, wahnsinnig dunkle. Also wortwörtlich sowohl, dass ich mich kaum daran erinnern kann und wenn ich da versuche, Bilder abzurufen, dann sehe ich da viel irgendwie alleine sitzen in so gefühlt dunklen Zimmern, auch wenn es nicht so war, aber so fühlt es sich an. Aber auch, da ist ganz viel auch weg. Also ich weiß, dass es eine so belastende Zeit auch war, dass ich mich daran gar nicht so viel erinnern kann, weil dieses Belastungsgefühl eigentlich auch viel so überschattet. Und da habe ich, glaube ich, so gemerkt, eben dann mit den Jahren. Also es ging mir natürlich nicht mit 15 erst schlecht, sondern da habe ich dann den Therapieschritt gemacht. Aber gerade so davor, die 2-3 Jahre, habe ich schon gemerkt, da geht es gerade irgendwie so ein bisschen bergab mit mir.
Wenn wir jetzt mal so zurückgehen, ich sag mal in den Bereich deiner Kindheit, wo du ja auch sagst, da hast du das gar nicht so wahrgenommen oder da warst du sehr selbstbewusst. Was ist so das Alter, wo du sagst, das war so das erste Mal, wo du dann gemerkt hast, dass du schneller an dir zweifelst jetzt, als andere es tun? Du hast jetzt gesagt, so 2-3 Jahre vor der Therapie. Wie bist du zu der Zeit, sag ich mal noch, in dem jüngeren Alter mit Erwartungen umgegangen und wie hat sich das dann gewandelt mit der Zeit?
Ich glaube, ein ganz relevanter Moment oder Punkt war tatsächlich so der Schulwechsel von Grundschule zu Gymnasium dann, weil das, glaube ich, so viele auch Wechsel oder neue Zustände im Leben von einem jungen Menschen bringt, wenn man, also ich hatte plötzlich einen viel längeren Schulweg, ich war viel länger weg von zu Hause, aber es war auch eben viel mehr Selbstständigkeit gefordert und wenn man die oder wenn ich die erbracht habe, wenn ich Sachen selbstständig gemacht habe, dann wurde das natürlich auch supported auch von meiner Familie so, dass sie gesehen haben, okay, das läuft, dann müssen wir uns darum nicht kümmern. Und was ich auch, ist ganz witzig, das kommt gerade eine Erinnerung, also ich habe 3 Schwestern und eine von meinen Schwestern hat mal zu mir gesagt, im Positiven gemeint, egal was du denkst jetzt in der Grundschule, was du besonders gut kannst, wenn du aufs Gymnasium kommst, wird es ein Kind in deiner Klasse geben, was es besser kann. Und das klingt jetzt so hart, das hat sie nett gemeint, um zu sagen, hey, das ist jetzt mehr Konkurrenz und mehr Vergleich. Aber man versucht dann natürlich in solchen Verbänden, anders als in so einer Kinderklasse, Grundschulzeit, ganz anders so seinen Platz zu finden. Und das ist mir anscheinend nicht so richtig gelungen. Und ab dann wurde alles irgendwie schwieriger, glaube ich.
Würdest du sagen, das hat dann einen besonderen Druck auch aufgebaut bei dir?
Auf jeden Fall. Also ja, klar, weil wie gesagt, wenn man da versucht, seinen Platz zu finden, wo ist der? Ist der wirklich, vielleicht ist der schulisch, vielleicht ist der, ich bin gut in musikalischem, ich bin gut in künstlerischem, was auch immer. Also sich da so auch seine Identität so zu finden als junger Mensch. Und das ist, glaube ich, super schwierig, wenn da so viele andere um dich rum sind und man hat vielleicht sowieso schon so ein kleines Päckchen zu tragen und dann hat man plötzlich das Gefühl, alle anderen können alles andere besser und ich bin hier der letzte Loser, der eigentlich gefühlt gar nichts kann.
Ich finde, dass das Katja sehr, sehr plastisch ausgedrückt hat. Also in der Grundschule kam sie noch eher ohne Leistung. Das Beziehungsgefüge in der Grundschule hat ganz gut funktioniert. Und dann auf einmal Aufwand, vielleicht haben die Eltern, weiß ja auch, das ist auch für die Eltern ein Aufwand, dass sie jetzt ins Gymnasium geht, kostet mehr. Und dann noch der Druck, ich muss dem jetzt auch gerecht werden, komme über die Leistung und muss noch mehr über die Leistung kommen, weil ich ja kein sicheres Beziehungsgefüge mehr habe durch den Schulwechsel. Der müsste sich ja eben erst aufbauen. Und das fällt gerade so praktisch in dem Übergang. Es ist ja dann auch ein bisschen, und da stelle ich dann so langsam der erste körperliche Übergang, dann ist so viel Durcheinander und so viel Unsicherheit und dann weiß ich zumindest über eines, das schaffe ich gut, über die Leistung kann ich mich zeigen.
Das ist dann aber auch eine Prägung des Selbstbilds aus der, ich sag mal, Beziehungsebene zu den Eltern oder wie ist das? Also
naja, also früher war es ja noch leichter, da hatten wir eben nicht nur die Eltern, dann gab es die Großeltern, dann gab es die Großfamilie, dann gab es die Sippe. Das heißt, wir hatten ein paar mehr, die uns positiv spiegeln konnten und vielleicht übersetzt ist es gar nicht so sehr primär der Selbstwert, sondern es ist primär diese Unsicherheit in den Beziehungserfahrungen, wo ich einfach zu wenig Nahrung mitnehme. Letztendlich Selbstwertthematiken kaschieren eigentlich das zugrunde liegende Problem, nämlich wie wäre ich in der Beziehung gespiegelt? Wie werde ich denn eigentlich gesehen? Ich meine, ganz klassisch noch viel schlimmer ist es, seitdem wir die Smartphones haben. Da geht es ja schon bei den Neugeborenen, du bist Hebamme bei den Neugeborenen an, die werden ja gar nicht mehr gespiegelt, weil die Muttis sozusagen immer in das Smartphone reinschauen. Da habe ich ja nie irgendwo eine Erfahrung, was ist denn eigentlich, wenn ich irgendwas mache. Also wird noch dramatisch, dieses Thema wird dramatisch in 10 Jahren zunehmen, schätze ich jetzt mal.
Mhm. Katja, wenn du an die Zeit denkst, du hast mir jetzt im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich mit dieser Therapie angefangen aufgrund einer Essstörung, hast dann aber durch die Therapie bemerkt, dass es sich auch um eine Depression handelt. Ist das korrekt?
Genau.
Genau. Würdest du sagen, dass du in diesem Alter von 15 oder auch schon in den 1-2 Jahren vor dieser Therapie, würdest du sagen, dass da schon Depression wirklich Bestandteil auch war, jetzt wo du dann weißt, was es eigentlich oder wie das Kind beim Namen zu nennen ist sozusagen?
Das kann ich so retrospektiv gar nicht so klar sagen, glaube ich, weil das ja sowieso diese Pubertätsphase ist, wo man auch schauen muss, wo ist denn die Grenze zwischen ich bin einfach irgendwie, ich habe neue Gefühle, hormonell ist ganz viel los und da dürfen ja auch Stimmungen mal verschieden sein und das ist ja ein gutes Stück weit einfach sehr normal entwicklungstechnisch und wo dann da die Depression war. Also das kann ich, glaube ich, so klar nicht benennen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall, ich hatte die Depression oder das so man nennen könnte, was ich habe oder auch hatte zu der Zeit schon definitiv so da war, bevor es auch beim Namen genannt wurde. Weil beim Namen genannt wurde es erst mit 19 bei einer neuen Therapeutin, bei der ich mich auch so mit meiner Initialgeschichte sozusagen vorgestellt hatte. Und die dann, wie man, also den Ablauf kenne ich ja jetzt ganz gut aus meinen Therapieerfahrungen, die dann für die Krankenkasse sozusagen so ein Gutachten schreiben musste, warum ich Therapie benötige. Und dann hat sie da einfach mittelschwere Depression draufgeschrieben. Ich dachte, das ist, was ich habe. Das ergibt voll Sinn. Ich dachte einfach nur, ich bin irgendwie komisch. So.
Christian, wie ist das? Wie kann das sein, dass jemand, ich sag mal, da schon 4 Jahre in Therapie ist und dann so ein Befund erst später aufkommt? Und vor allen Dingen, wie hängen denn eigentlich Depression, Selbstwert und Anpassung, also das, worüber wir ja jetzt auch schon gesprochen haben, im Allgemeinen auch zusammen?
Also es ist schon eine sehr typische Konstellation, egal wie man das benamst. Typischerweise kommt auch eines, was viele in dieser Zeit haben, ist, dass es über die Ernährung, über diese Essen oder in Anführungszeichen auch Essstörung geht, weil das Schöne ist nämlich, das Essen habe ich unter Kontrolle, da kann ich Erfolge feiern und kann sozusagen auch mich begrenzen und mich spüren, dass das Begrenzen, das Reduzieren möglich ist. Und typischerweise ist ja ein Anteil der depressiven Episode auch diese Themenfelder selbstkritisch sein, sich minderwürdig fühlen, sich klein fühlen. Also es ist eigentlich, insofern passt es auch zu dem Selbstwertthema. Und eben auch meistens hast du so eine Mischung wahrscheinlich auch bei dir, Depressionsteile und Angstteile, Angst vor Ablehnung, was passiert, wenn ich Fehler mache, Angst, Fehler zu machen. Und dann ist es praktisch gerne so eine Mischung zwischen Essstörung, depressiver Episode und Angst. Ich kann die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gut verstehen, nicht zu früh eine Schablone zu setzen. Bei dir ist es jetzt so, da war es eher eine Erklärung, eine Entlastung. Mitunter ist es aber eben auch so, dass solche Schablonen, solche Diagnosen auch zur Belastung werden und man mit der harten Diagnosestellung, wenn möglich, auch ein bisschen zögerlich oder vorsichtig ist. Das ist jetzt nicht so untypisch.
Mhm. Gehen wir mal einen Schritt weiter, was ja auch ein großes Thema bei dir ist. Wir haben eben auch schon mal im Vorfeld drüber gesprochen. Beruf und Beziehung. Und da ist ja, glaube ich, schon ein großes Thema bei dir, dass du dich da gerne sehr reingibst. Also du bist in einem Beruf, der viel Empathie verlangt. Wie schaffst du es, dich dabei nicht zu verlieren?
Ich sag Bescheid, wenn ich es rausgefunden habe. Okay. Ich hatte überlegt, ob eben so eine Frage kommt und habe dann festgestellt, weiß ich noch nicht. Also aktuell, deswegen bin ich ja auch noch in Therapie, bin ich noch nicht, also vielleicht nicht ganz verloren, aber auch noch nicht ganz wiedergefunden.
Gibt es denn, also oder gab es Phasen, in denen du dich jetzt auch schon im Laufe deines Berufslebens so gar nicht mehr selber gespürt hast? Also gibt es diese Phasen?
Finde ich gerade super schwer, weil der Beruf und das Beruf ausüben lässt mich ja so sehr spüren. Ja. Ich glaube, es ist eher, dass ich mich, wenn dann vielleicht nur als das gespürt habe, aber gar nicht mehr als Individuum oder als Person ohne den Beruf, weil ich einfach mich teilweise phasenweise super doll in diese Arbeit auch gestürzt habe, was für mich, das ist das Gute oder das Schlechte, wie man es nimmt, keinen Leidensdruck verursacht, weil ich es so gerne mache, aber dann fehlt halt das, sich um sich selber als Person kümmern und nicht nur als Berufsidentität so.
Ich kann das total gut nachvollziehen, Katja. Erstens bin ich ja selber auch Frauenarzt und in der Tat als Hebamme kriegst du ja häufig so viel Dankbarkeit. Meistens geht's gut aus und du kriegst eben diesen positiven Spiegel. Und das könnte auch fast wie so eine Endorphindroge sein, dass du sagst, mehr, ich mache lieber nochmal eine Zusatzschicht und mache nochmal eine Geburt, weil ich dann eben nochmal einen sehr, sehr schönen Spiegel kriege. Ich kann es auch von mir selber nachvollziehen, wo ich im Zivildienst war, auch, glaube ich, sicher so wie du eine Selbstwertthematik hatte und auch viel Unsicherheit, aber über den Zivildienst ich so viel Positives von den Patienten erfahren habe, dass ich da freiwillig extremst lange gearbeitet habe. Und der Unterschied zu dir, jetzt bin ich ein bisschen älter, über 40 Jahre habe ich das ein bisschen gelernt, die Grenzen zu setzen. Aber die Verführungen, du sagst es selber, sind wirklich groß dabei.
Und du bist ja auch noch in einem Alter, also bist noch sehr jung und da muss man den Weg auch finden. Ne? Das ist, ich kann selber sagen, damals aus meiner Zeit, ich habe auch in der Pflege gearbeitet, ich habe es halt immer als Nebenjob gemacht. Das heißt, ich war nie so tief drin, dass ich irgendwann gesagt hätte, okay, ich mache nur, ich sag mal, Schicht nach Plan oder ne, Dienst nach Plan oder nach Vorschrift, wie auch immer, sondern ich habe mir auch immer mehr Zeit genommen, weil ich gesagt habe, die 5 Minuten reichen mir für die eine Person nicht. Ne? Also wenn dann so Zeiteinteilung, das hast du ja gerade auch so in Altenpflege, Allgemeinpflegeberufen, das ist ja auch sehr krass. Und da bin ich auch immer drüber hinweggegangen, aber das habe ich mir erlaubt, weil es für mich noch ein Nebenjob war, wo ich es jetzt nicht ganz so eng gesehen habe. Ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt Vollzeit drin wäre. Also ich weiß, dass es trotzdem viele machen, aber das ist ja auch wieder schlimm, dass Leute dann sozusagen ihre Freizeit dafür hergeben. Wo ich jetzt gerade das Wort Freizeit nenne, wie läuft denn deine Freizeit so, wenn du mal nicht im Job bist? Also weil das ist ja auch oftmals so ein Indiz, wie man das Ganze gut trennt oder eben auch nicht.
Also ich musste gerade sehr grinsen, als du das gesagt hast, mit dass Leute machen das in ihrer Freizeit, weil darin bin ich absolute Expertin. Habe ich auch heute wieder, bevor wir uns getroffen haben, ich wäre fast zu spät gekommen, weil ich natürlich mal wieder viel, viel länger bei all meinen Hausbesuchen heute war. Ich habe natürlich trotzdem Freizeit, aber ich verbringe meiner Meinung nach die Freizeit nicht, ich sage jetzt mal, nicht so gut, wie ich sie verbringen könnte. Also ich mache schon natürlich Sachen, die mir gut tun und die mir Spaß machen. Aber ich merke auch, dass das Sachen sind, die nicht unbedingt nachhaltig das Wohlbefinden fördern, sondern auch eher so Mechanismen, um mit diesen ganzen Gedanken und vielen Emotionen, die ich auch in der Arbeit so abfange, das auch so ein bisschen betäuben. Also ich oute mich damit jetzt so ein bisschen, vor allem meinen Patientinnen, Klientinnen vielleicht, aber ich spiele zum Beispiel wahnsinnig gern Videospiele und ich spiele auch super gerne mal nach der Arbeit Ballerspiele. Und ich denke mir immer, Gott, das darf ich immer keinem erzählen als Hebamme. Aber das ist natürlich auch also ein Zeichen meiner Meinung nach für, ich mache halt einfach nur was anderes, was so ein bisschen
du hast
da betäubt.
Betäubt, ein Druckventil. Ich kann nicht beruhigen, ich spiele selber auch solche
Spiele. Aber du bist nicht Hebamme.
Ich bin keine Hebamme, nein, aber dennoch, ich weiß auch nicht, ob das immer so förderlich ist. Aber mein Gott, man findet seine Wege, um da auch entsprechend den Druck abzubauen. Was mich noch gerade interessiert, auch so im Rahmen, also ja, Freizeit, im Rahmen Freizeit ist das jetzt nicht unbedingt, aber so was Beziehungen angeht. Wie bist du da so deine Bedürfnisse zu äußern? Sei es jetzt in einer freundschaftlichen Beziehung, aber auch Liebesbeziehung, weil das ist ja meistens auch der Punkt, dass wenn man so caring ist, auch da selten so die Grenzen setzen kann, oder?
Also ich bin in, naja, langjährigen Beziehung seit 11 Jahren, wenn man jetzt rechnet, ich bin 24, also quasi Jugendliebe, wenn man so will, frühe Jugendliebe. Und wir sind natürlich da jetzt auch schon viele, viele Jahre und viele Wege so zusammengegangen, unter anderem auch mit diesen Problematiken. Aber also mein Partner versteht das natürlich zu einem großen Teil, meine Ambitionen für den Job, aber es ist natürlich auch so, dass er oder die Beziehung dann auch mitunter ab und zu darunter leidet. So. Also natürlich kriegt er mit, wenn ich immer irgendwie später nach Hause komme, als eigentlich meine Termine so ungefähr dauern oder sowas. Oder wenn ich am Wochenende sage, ach, ich mache jetzt doch am Nachmittag irgendwie noch einen Hausbesuch. Das findet der an sich nicht schlimm, wie gesagt, weil er die Ambitionen gut verstehen kann. Aber trotzdem leidet es immer wieder drunter. Und auch mit Freundschaften ist es zum Beispiel so, vielleicht auch so ein kleines Berufssyndrom, aber ich bin auch zu Verabredungen so zum Beispiel einfach super oft zu spät, einfach weil ich das nicht gebacken kriege, dann bei meinen Terminen in der Arbeit oder bei meinen Hausbesuchen irgendwann mal zu sagen, so, voll nett mit dir gerade, aber ich muss jetzt leider los, weil ich bin verabredet, sondern dann eher die Freunde dann mal hinten anstehen müssen und ich schreibe dann halt so, wird doch noch 30 Minuten später. So.
Und alle nennen schon eine andere Uhrzeit, einfach schon.
Ja, ich nenne immer eine andere Uhrzeit, als ich eigentlich Feierabend haben sollte. Ich mache dann immer viel später aus, weil ich weiß, das schaffe ich sowieso nicht.
Mhm. Christian, ist das nicht, das ist doch auch so ein typisches Ding für Menschen mit sozialen Berufen, oder nicht?
Es ist extremst typisch und es wirkt jetzt so, dass es die Katja einigermaßen so kompensieren kann, aber dass es natürlich schon sehr rigide ist, gerade mit dem Zeitüberreißen, ein bisschen zu tricksen und zeigt ja auch mitunter, dass viele dann auch aus so einem sozialen Beruf aussteigen müssen, weil es zu viel ist. Was mir bei der Beziehung, was mich noch interessieren würde, Katja, aus deiner Sicht heraus, wer hat denn mehr Beziehungsarbeit? Wer hängt sich denn mehr rein? Wer sorgt denn mehr für den einen? Bist du das oder ist es eher dein Partner?
Vielleicht müssen wir ihn mal fragen.
Nein. Aus deiner Sicht.
Ich weiß. Mhm. Wow, ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich mal sagen, es ist relativ gleich, weil es auf unterschiedliche Art und Weisen einfach ist. Also für mich ist es eine Beziehungsarbeit von seiner Seite, dass er das zum Beispiel versteht und dass er nicht irgendwie rumstresst und sagt, du musst jetzt zu mir nach Hause kommen, sondern einfach weiß, das macht mich glücklich, das begeistert mich. Und gleichzeitig ich dann mir dann natürlich aber auch Mühe gebe, dass wenn wir irgendwie Zeit verbringen, dass ich ihm dann auch was irgendwie zurückgeben kann für das, ja, für das Verständnis, dass er so meine Leidenschaft auch irgendwie supportet.
Ich frage deswegen, weil so typischerweise, was häufig noch, weil du ja früher vorhin mit den Diagnosen so gefragt hast, was häufig so in so einer Verbindung ist, ist eben auch, wie wird die Beziehung geführt? Und vielleicht war es früher so oder vielleicht bist du dann auch ein bisschen eine Ausnahme. Klassischerweise geht es auch eher darum, dass ich dann mich relativ viel reinhänge, dass es meinem Partner gut geht, dass ich eigentlich sozusagen das, was du beruflich da so machst, ich hänge mich voll bei meinen Patienten rein, dass sich das eigentlich auch in die Beziehung nach zu Hause eigentlich überträgt. Und es ist jetzt anders, ist es vielleicht schon, weil du sehr Therapieerfahrung bist oder aber weil es vielleicht auch eine Ausnahme ist.
Kommen wir doch mal auf die Therapie zu sprechen. Katja, wie war das damals für dich überhaupt erstmal mit einer Therapie anzufangen? Und gab es so den typischen Punkt, wo du sagst, okay, das war ein Wendepunkt, oder gab es auch so einen Punkt, wo du sagst, okay, die Person sagt mir jetzt, ich darf Grenzen setzen, ich darf mich so ein bisschen abspalten. Was ist so deine Erfahrung so mit der Therapie?
Also mir hat generell auch schon in der Jugendtherapie immer eigentlich ganz, ganz gut gefallen. Es ist nicht immer einfach. Also gerade aus der Therapie, also aus so Sitzungen geht man schon auch oft raus und es ist anstrengend. Ich habe irgendwann mal für mich selber so festgestellt, gerade wenn ich mich auch mit Freunden darüber unterhalten habe, Therapie ist ein bisschen wie, wenn man so nach einer Leiche irgendwo sucht, damit man Frieden finden kann. Sprich, man sucht eigentlich und sagt, ich muss die Knochen jetzt finden, damit ich weiß, ich kann da was begraben und ich kann davon jetzt Abschied nehmen, aber eigentlich will man sie nicht finden, so ungefähr. Das heißt, man gräbt eigentlich in unangenehmen Dingen und es ist schon anstrengende Arbeit. Aber trotzdem hat es mir immer irgendwie auch gut gefallen, wenn man das so nennen kann. Und ich habe aber auch im Laufe der Therapieerfahrung gemerkt, wie unterschiedlich auch TherapeutInnen sind und dass es eben mit manchen anders tief wird als mit anderen so, also dass es da schon Unterschiede gibt. Und das war aber für mich auch eigentlich immer ganz gut, weil das so ein bisschen auch immer zur jeweiligen Lebensphase gepasst hat. Also ich hatte meine Praxis in der Jugend oder ja eben bis ich die Schule verlassen habe. Dann hatte ich kurz Therapiepause, als ich meine Ausbildung angefangen habe, weil ich blauäugig, wie ich war, dachte, dass ich das jetzt nicht mehr brauche. Hat sich schnell herausgestellt, war falsch. Und dann hatte ich eine neue Therapeutin und das hat dann wieder eben so lange für meine Ausbildung, hat sie mich therapiert und es hat gut gepasst. Und dann bin ich hier nach München umgezogen, habe mal wieder gedacht, so jetzt wird alles besser und habe dann gemerkt, dass ich immer noch Depressionen habe. Und dann habe ich meinen jetzigen Therapeuten eben gesucht bzw. gefunden und es passt immer alles, also hat für mich immer alles gut gepasst, aber ich denke, es ist genau richtig so, also dieser Wechsel zwischendurch war irgendwie auch ganz gut, also das sind für mich so kleine Wendepunkte, immer wieder zu merken, so jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt an und jetzt kommen irgendwie andere Themen und dann gibt es aber da vielleicht eben auch eine andere Person, zu der ich da gerade gut Zugang habe oder die zu mir gut Zugang hat. Und ein ganz großer Wendepunkt war auf jeden Fall auch in diesem Jahr, habe ich in so einer eher schlechten Episode oder in so einer schlechten Phase relativ klar gegenüber meinem Therapeuten geäußert, dass ich nach so vielen Jahren jetzt nur mit Gesprächstherapie auch gerne bitte ein Antidepressivum haben möchte, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, ich drehe mich im Kreis, es geht irgendwie nicht mehr bergauf oder es geht gerade seit so vielen Jahren nicht entsprechend bergauf, wie ich das gerne hätte. und es war eine super gute Entscheidung. Es war ein krasser Wendepunkt.
Was man ja ganz klar sagen kann, ist einfach, egal Therapie, wie man sie macht, mit wem man sie macht, es ist nun mal so individuell, es muss am Ende einfach auch gut passen. Und ich finde ganz schön, wie du gesagt hast, kann auch mal ein Abschnitt sein, wo dann wieder Veränderung sein darf. Das ist zum Beispiel was, womit ich mich gerade auch so ein bisschen auseinandersetze, wo ich mir die Frage stelle, bin ich mittlerweile zu lange bei meiner Therapeutin? Weil es fühlt sich so langsam nicht mehr nach Therapie an, sondern als wenn ich da mit einer Freundin sitze und einfach quatsche. Christian, wie ist das? Therapeuten dann auch einfach mal wechseln mit der Zeit, neue Erkenntnisse da irgendwie gewinnen? Wie siehst du das? Und siehst du das auch so mit der, ich sag mal, mit der Leiche, nach der man sucht in der Therapie?
Ich habe drei Sachen rausgehört. Erstens, die Leiche, die würde ich jetzt mal übersetzen in biografische Arbeit. Biografische Arbeit ist schon ein essentieller Bestandteil und nicht, dass man die Biografie ändern kann, aber das Bewusstsein, warum bestimmte Dinge bei mir so sind, wie sie sind, dass ich ein Erklärungsmodell aufbauen kann, bringt Erleichterung und Veränderung. Das Zweite, was ich rausgehört habe, ist auch bei Katja, es muss irgendwie passen. Das Wichtigste in der Therapie ist, dass es matcht, weil nur wenn es matcht, wenn die Chemie stimmt, kann ich auch eine Beziehungserfahrung korrigieren und wäre ja anders vielleicht dann auch wie damals früher Biografie anders gespiegelt. Und in dem Spiegel hat dann Katja übersetzt, vermutlich zumindest dreimal erfahren, ich darf so sein, wie ich bin, wenn es Standard gute therapeutische Arbeit sein. Ich wäre angenommen, ich muss nicht nur leisten, sondern ich darf auch mal blöd sein, ich darf auch mal zu spät kommen, ich darf auch mal widersprechen. Und trotzdem hält die Beziehung oder geht die Beziehung sogar auf einen höheren Level. Dass eine Therapie einen Anfang und Ende haben sollte, sehe ich auch so, dass dann vielleicht auch Phasen ohne Therapie mal da sind zum Ausprobieren. Bei Übergängen, und das ist natürlich in der Jugend viel, Ausbildung, stressige Zeit in der Hebammenschule, dann neue große Stadt, das sind ja große Herausforderungen, erster beruflicher Einsatz, das in so Übergängen, das braucht, das ist klar, aber es sollte immer einen Anfang und ein Ende haben. Ich selber bin auch ein Therapeut, der sich mit dem Ende eher hart tut. Also Abschied nehmen ist von Seiten des Klienten oder des Patienten oder Analysanten schwer, ist aber auch nicht so einfach von der Patientenseite. Gott sei Dank haben wir da ein bisschen eine Sicherheit, weil irgendwann mal wird es ja auch von der Krankenkasse nicht mehr bezahlt und dann gibt es erstmal von Hause aus auch einen Cut.
Ja, das stimmt. Ja, in meinem Fall ist es jetzt so, ich zahle natürlich irgendwie, nicht natürlich, aber ich habe das Glück, dass ich meine Therapie privat zahle. Also ich wende es selber auf, da ist es natürlich auch nochmal einfacher, ne? Mal eben zu wechseln oder zu sagen, ich wechsle jetzt mal, weil das Angebot einfach größer ist für Selbstzahler, da liege ich doch richtig, oder?
Das könnte ich jetzt eigentlich so gar nicht sagen. Also wenn man mal von der Kostenseite anguckt, hast du als Therapeut keinen großen Vorteil von jemandem, der selber bezahlt, die Summen sind eigentlich ähnlich.
Aber wir sind ja in der, wenn wir jetzt über die gesetzliche Versicherung sozusagen gehen, trotzdem an die Kassensitze gebunden. Und ich sag mal, das braucht ja dann schon auch genug TherapeutInnen mit einem Kassensitz sozusagen, ne?
Genau, aber es gibt ja auch eine Regel, wenn ich dreimal bei drei verschiedenen Therapeuten anfrage, die den Kassensitz haben und dreimal keinen Termin bekomme und dann gehe ich zu jemandem, der keinen Kassensitz hat, dann muss die Krankenkasse auch diese Therapie bezahlen.
Genau, das ist diese Kostenübernahme, die dann beantragt wird. Diese
Kostenübernahme, ja genau.
Genau, was ja auch nochmal wichtig ist.
Wichtig ist aber nur natürlich, dass es ein Therapeut ist, sonst wird nicht bezahlt, der eine Approbation hat.
Genau. Mhm. Ja, weil den Fall habe ich selbst in meinem Umfeld mitgemacht und da hat die Person wirklich eine Liste über 60 TherapeutInnen geführt per Excel und alles und ist alles durchgegangen. Und da war es sogar noch relativ schwierig, diese Kostenübernahme zu bekommen. Also es ist auch nicht immer ganz so einfach, aber es ist schon mal wichtig zu wissen für die Leute, denke ich auch, da draußen, dass es das gibt. Also dass man da nicht nur darauf angewiesen ist, Leute mit dem Kassensitz zu haben, sondern dass man auf jeden Fall Leute hat, die die Zulassung haben. Kommen wir aber mal zurück zu dir, Katja. Und zwar würdest du sagen, dass du schon deine kleinen Fortschritte jetzt durch die Therapie machst? was auch, weil jetzt hast du natürlich eben gesagt, ja, du hast es heute natürlich wieder von der besten Seite gezeigt, wie man es nicht macht. Schaffst du trotzdem kleine Erfolge und was sind so Dinge, die dich dann aber doch wieder auch trotz Therapie wieder in so ein bisschen alte Muster bringen und ins Wanken bringen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich Erfolge und Fortschritte durch die Therapie oder Therapien, wie auch immer, spüre. Interessant, das war von Leuten, also ich habe nicht super vielen Leuten gerade in der Jugend gesagt, dass ich in Therapie bin. Mittlerweile kann ich damit sehr viel offener umgehen. Und die haben dann immer oder häufig gefragt, und bringt's denn was? Und merkst du was? Und geht's dir denn jetzt besser? Und meistens habe ich die Frage nicht so konkret beantwortet mit, ja, mir geht's da durch die Therapie besser. Ich merke ganz genau, nach der Therapiestunde ist meine Laune besser als vorher. Sondern was mir alle meine Therapien gebracht haben und was ich auch total schätze, ist, ich kann mich viel besser reflektieren. Also jetzt habe ich total gut die Möglichkeit, dass ich schauen kann, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich sehr genau sagen, warum, und kann entweder einen konkreten Auslöser-Event festlegen, so, der hat das zu mir gesagt und das hat mein Selbstwert von normal in Keller befördert, so ungefähr. Oder auch, diese Lebensphase fordert mich gerade oder was auch immer. Also das hilft mir total, weil daran kann man ja dann auch arbeiten, ne? Also dass die Therapie mir so das Handwerkszeug so ein bisschen gibt oder zumindest den Fahrplan, so woran liegt es denn eigentlich? Und das hilft mega und auch das einfach, ja, das Reflektieren, also die Gesprächstherapie in der Therapiesitzung selber, weil klar, man kann sich zu Hause reflektieren und da ist bei mir selber mittlerweile, kommt, glaube ich, aus meinem Kopf da viel Wahrheit, aber nicht immer. Also mittlerweile weiß ich auch, ich sollte meinem Kopf und meinen Gedanken nicht alles glauben. Und da hilft es total, in der Therapie zu sitzen und jemanden Außenstehenden zu haben, der dir sagt, du, das, was du dir da zusammendenkst, das stimmt voll gar nicht, dass du irgendwie so oder so bist. Oder also bei, gerade so, wenn es so um negative Gedanken und Glaubenssätze geht, so, dass du irgendwas denkst, ich bin, ne, gerade so mit den depressiven Sachen, ich bin faul, ich kann nichts, ich bin wertlos, was auch immer. Und dir dann irgendjemand in der Therapie sagt, du sitzt hier gerade um 8 Uhr bei der Therapie, ich glaube, faul ganz bist du jetzt nicht, du hast zumindest heute Morgen aus dem Bett geschafft, so.
Das sind ja auch so Sachen, ne? Man redet sich das natürlich auch schneller ein dann wieder. Christian, wenn man sich das jetzt so anschaut, ne, also klar, das sind dann immer wieder kleine Fortschritte, würdest du auch definitiv unterschreiben, dass, ich sag mal, Rückfälle nicht das Versagen sind, sondern einfach Teil des gesamten Prozesses in der Therapie und in der Entwicklung der Person?
Also ich spreche grundsätzlich nie von Rückfällen, sondern ich nehme gerne das Bild, dass wir alle so unsere persönlichen Landschaften haben und dass in diesen Landschaften ein Fluss eben fließt, wie es gerade in die Landschaft hineinpasst. Und da gibt es mal einen schneller und mal einen langsamer und da gibt es Turbulenzen. Aber Rückfall verbindet immer so ein bisschen so, ja, wieder genau das, was ja die Tanja triggert, nämlich ich muss ganz viel leisten, damit ich eben nicht zurückfall. Darum würde ich den Begriff einfach
streichen,
versuchen zu vermeiden, sondern es geht, und du hast ja was Schönes gesagt, letztendlich im Stress, im Druck, es geht jetzt leichter zu reflektieren und mir auch eine Erklärung zu geben, die ausreicht, damit ich sicher bin. Dadurch ist das dunkle Loch nicht komplett weg, aber ich bin wenigstens ein bisschen sicherer in diesem dunklen Loch. Und insofern ist das, wenn man nochmal beim Fluss bleibt, eine schöne, geschmeidige Flussbiegung hier, die man mitnehmen kann und die man erleben kann.
Du umschreibst das immer wunderbar, Christian. Findest du auch immer, du bist ja auch jemand, der sagt, du bist kein Freund davon, einfach eine Diagnose zu stellen, sondern da weiterzudenken.
Also ich bin da bei einem meiner Vorbilder von Psychotherapeuten Jalom, der immer gesagt hat, die Diagnosen sind für die Kostenträger und das Miteinander in der Therapie hat deutlich mehr Komplexität, ja, und ganz, ganz viele Feinheiten, wenngleich wir ja schon gehört haben, dass das auch mal eine Phase hat, wenn man wenn man in was benahmst, so wie bei Katja, dann ist ja was. Dadurch hast du etwas Orientierung gekriegt, etwas Sicherheit gekriegt, etwas Stabilität gekriegt, eine Erklärung gekriegt, ein Muster gekriegt. Darauf kann ich es zurückführen.
Und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende der Folge. Es geht immer so schnell. Vor allem, ich fand, diese Folge ging sehr, sehr schnell rum.
Ich auch.
Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden, Katja. Aber möchtest du bist Gast, du hast auf jeden Fall jetzt auch nochmal die Möglichkeit, möchtest du nochmal was sagen, jemandem mitgeben oder für dich nochmal so eine Erkenntnis feststellen, Abschlusssatz, wenn du sagst, nee, du hast jetzt gar nichts, es sollte dich gar nicht überfordern.
Ich habe so viel irgendwie, aber ich kann es gerade gar nicht gut kanalisieren.
Mhm.
Also vielleicht, was mir immer sehr wichtig ist, mir selber, auch wenn das schwierig erstmal sich anhört, mir hat, wenn man so sucht, was hat denn meine psychische Situation und meine, ich wollte gerade schon wieder drumherum schiffen, es als Erkrankung zu bezeichnen, weil ich nicht so tun will, als wäre ich irgendwie so ein armes Schwein, aber ich bin ein armes Schwein, weil es eine Erkrankung ist. Was es mir Positives in dem Sinne gebracht hat, ist, dass ich auch im Beruf, aber auch im Privaten psychische Probleme und so schwierige Phasen viel besser verstehen kann und viel reflektierter sage, ich kann nicht in eine Person reingucken und ich weiß nicht, wie es der gerade im Inneren geht. Und Menschen und Verhalten von Menschen nicht immer nur von mit Absicht kommt, sondern auch einfach mal von dem, was so gerade im Inneren bei ihnen los ist. Und dass man da lieber hingucken und nachfragen oder schauen darf nach denen, anstatt dass man die einfach abstempelt als du bist irgendwie doof oder du bist komisch, sondern da vielleicht so ein bisschen um die Ecke zu denken. Ich weiß gerade gar nicht, was da gerade so los ist in dir.
Christian, abschließende Worte?
Ich habe wieder viel gelernt von dir, wie du fragst, das schaue ich mir auch ab. Du bist auch hier so unser Therapeut und natürlich auch von Katja, von der ich mir auch ganz viel abschauen kann.
Ich muss doch noch eine weitere Ausbildung machen, glaube ich. So sieht's aus. Ich fasse das Ganze nochmal in Kürze zusammen und was wir hier rausgehört haben. Selbstwert ist nichts, was man hat, sondern etwas, das auf jeden Fall wächst und woran man auch immer arbeiten sollte. Selbstfürsorge ist kein Luxus, sondern einfach Überlebensstrategie. Man braucht es fürs Überleben. Wir sprechen mal nicht in der Therapie von der Suche nach der Leiche, sondern das hat Christian ganz gut gesagt, wir betreiben biografische Arbeit. Das hat mir doch sehr gut gefallen. Und was man hier auch wieder festgestellt hat, soziale Berufe haben definitiv ein höheres Risiko, gerade solche Herausforderungen zu bringen. Und dass Therapie nicht immer einfach ist, ich glaube, uns ist es bewusst und es ist auch nochmal gut, dass du das auch nochmal gesagt hast, Katja, denn Therapie ist natürlich Arbeit und wenn man da jetzt immer nur beschwingt rausgehen würde, dann würde ich mir Gedanken machen, ob es das dann wirklich auch immer ist. Es darf sich auch mal schwer anfühlen, es darf einen auch mal verärgern und das ist völlig in Ordnung. Umso schöner ist es, wenn man Therapie macht, wenn man es angeht und sich um sich und deinen Selbstwert und die Selbstfürsorge kümmert. In diesem Sinne, vielen Dank, Katja, dass du dabei warst.
Ganz lieben Dank für die Einladung.
Und danke, Christian.
Danke, Lars. Danke, Katja.
Und eine schöne Woche euch. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel. Der Mental Health Podcast wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.